bleibt nicht liegen, steh wieder auf. Und ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann eine Situation, mindestens eine würde ich sagen, eher mehrere, wo man mal richtig am Boden liegt und denkt, Mensch, was soll das alles, oder enttäuscht ist. Das kennen wir, glaube ich, alles. Und da ist es auch wichtig, dass wir dann wissen, dass wir wieder aufstehen können oder sollen. Gibt es noch welche von uns, die dieses Buch kennen von Watchman Nee, einem chinesischen Christen? Sitze, wandle, stehe. Wer kennt das noch? Oh, jetzt bin ich aber erstaunt. Das war früher so ein richtiger Bestseller. Ich weiß nicht, ob das 80er, 90er Jahre, 80er bestimmt. Also das Buch hat der schon geschrieben vor mehreren Jahrzehnten. Und da legt er den Epheserbrief aus. In den Kapiteln 1 bis 3 geht es darum, um das Thema Sitze. Und da führt er aus, dass die Grundlage des Christenlebens ist, dass wir mit Jesus in himmlische Örter versetzt sind, dass wir praktisch in Jesus sitzen. Das drückt aus, dass wir erstmal nichts tun müssen, dass dieses Sein in Jesus, dass das erstmal die Grundlage für unsere ganze Existenz als Christen ist und dass wir darin wirklich ruhig sitzen können oder ruhen können, das ist ganz wichtig. Und Kapitel 4 bis Anfang Kapitel 6 geht es dann um Wandeln und um Wandel unser Leben in dieser Welt. Das heißt, wandelt im Geist, damit ihr nicht die Werke des Fleisches tut. Das heißt, es geht um unseren Wandel, unser Leben als Christen in dieser Welt. Und ab Kapitel 6, Vers 10, da heißt es dann, stehe, wir sollen die Waffenrüstung Gottes ergreifen, damit wir stehen oder standhalten können in schwierigen Zeiten oder Krisen. Es geht um unser Verhalten dem Feind oder Widersacher gegenüber. Und ich habe ja vorhin schon gelesen, Jesaja 40, Vers 29 bis 31, da wird beschrieben, dass wir trotzdem müde und matt werden können, fallen können, egal in welcher Lebensphase. Da ist ja von Jünglingen die Rede und von starken Männern. Frauen wurden damals nicht extra benannt, heute würde wahrscheinlich immer stehen Männer und Frauen, junge Männer und junge Frauen und so weiter. Und das kann in jeder Lebensphase passieren. Ich habe einen Neffen, der war immer ein ganz aktiver Sportler. Philipp, vielleicht können sich an den auch noch einige erinnern. Der hat 2,5 Jahre bei uns gelebt und war dann am Anfang auch ein paar Mal mit in der Gemeinde. Der war ein total fröhlicher Junge. Die Lehrer haben in der Schule gesagt zu meinem Bruder und seiner Frau, mit diesem Jungen werden sie nie Probleme haben. Der war ein guter Schüler, der war ein super Fußballer, Sportler, immer fröhlich, aufgeschlossen, munter, also ein ganz fröhlicher, munterer Junge. Und so eine Aussage von Lehrkräften, das ist ja auch schon mal was. Und dann hat er mit 16 eine Sportverletzung am Knie gehabt. Es konnte nicht schnell rausgefunden werden, was das war. Und da wurde praktisch so, dadurch, dass er keinen Sport mehr treiben konnte, wurde ihm so ein Stück weit seine Lebensgrundlage entzogen. Und da ist dieser Junge in eine ganz tiefe Depression gefallen. Und er war, ich glaube, 3-mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ist dann auch in der Depression, hat er dann nur noch zu Hause im Bett gelegen. Das heißt, der ist dann über Monate, der ist gar nicht mehr zur Schule hingegangen. Da konnten seine Eltern auch nichts dran machen. Die haben ihn irgendwann von der Schule abgemeldet. Dann war er wieder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann ist er mit 19 Jahren ist er dann zu Innocent und mir zu uns gekommen, weil ein Arzt gesagt hat, der braucht mal Tapetenwechsel. Das nützt nichts, wenn er in die Situation zu Hause immer wieder reinkommt. Und dann kam die Anfrage, ob er mal ein paar Monate bei uns sein könnte. Und daraus sind dann fast 2,5 Jahre geworden. Und wir haben das so miterlebt, auch diese Auf und Abs und immer wieder diese depressiven Phasen. Er studiert inzwischen, Aber diese Stimmungsschwankungen, diese schwierigen Phasen, das ist nach wie vor. Und das hätte, als er Kind war, niemand gedacht. Also das kann jeden mal erwischen. Und bei ihm war der Auslöser im Grunde genommen diese Knieverletzung, wo ihm das genommen war, wo er Bestätigung, Freude und so weiter und seine Kraft rausgezogen hat. Bitte? Der macht jetzt ganz viel Yoga. Also der ist dann irgendwann zum Yoga gekommen und hat auch jetzt eine Ausbildung als Yoga-Lehrer gemacht und das ist jetzt so sein Ding. Ne? Da geht er drin auf. Fußball spielt er, glaube ich, nicht mehr, aber wie gesagt, Sport im Sinne von Yoga macht er noch. Und die Frage ist jetzt, ja, wie kommt das? Also bei meinem Neffen, da war wirklich dieser Auslöser, diese Erkrankung, wobei ich dazu sagen muss, dass auch in den Familien, sowohl in meiner Familie auch, als auch in der Familie von meiner Schwägerin, in beiden Familien ist schon Depression vorgekommen. Aber man hätte nie gedacht, dass ausgerechnet dieser fröhliche, aufgeschlossene, sportliche Junge, der nie Probleme gemacht hat vorher, dass der das bekommen könnte. Also es kann wirklich jeden mal treffen. Und ja, in 1. Könige 1, Vers 4, da lesen wir von Elia, nicht 1, Quatsch, 19. 1. Könige 19, da lesen wir von Elia, der auch in so eine Depression hineingefallen ist. Vielleicht kennt ihr, und ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte, der Elia, der hatte ein richtig tolles Wunder erlebt. Es war Trockenheit gewesen und er war dann alleine übrig geblieben und hat gestanden gegen 450 Baalspriester. Und diese Baalspriester, die haben ihren Gott Baal angerufen und haben Brandopfer gebracht und wild getanzt, rituelle Tänze, sich geritzt und alles Mögliche. Und es hat nicht geregnet und dann hat der Elia Gott geopfert und schwupps kam jede Menge Regen. Also da würden wir doch denken, wow, wenn man sowas erlebt mit Gott, dann kann man doch nur auf Wolke 7 schweben, dann geht es doch nur immer so weiter. Aber Psychologen und Seelsorger sagen, dass manchmal nach einer ganz besonderen Hochphase im Leben, dass man da plötzlich hinterher in ein tiefes Loch fällt. Und wir lesen da hier, und Ahab berichtete seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Also Elia und vielleicht das Volk, das weiß ich nicht ganz genau, die hatten dann sogar noch die 450 Propheten umgebracht. Und Elia hätte eigentlich wissen müssen, Gott kann Unmögliches tun und sogar 450 können nichts gegen mich als einzigen ausrichten. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete Elia sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Er kam nach Beersheba, das gehört zu Juda, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Also, der war weggelaufen, hatte sich zurückgezogen, und der hatte so eine tiefe Erschöpfungsdepression, dass er sterben wollte. Und wir sehen hier eine Erschöpfung, eine Niedergeschlagenheit, die kann nach einem tollen Erlebnis kommen, nach einem großen Sieg kommen. Und ich habe das mal erlebt, im Sommer 1995 war ich zum ersten Mal 3 oder 4 Wochen in der Mongolei. Und das war für mich eine ganz tolle Zeit. Ich bin damit der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid hingefahren und wir sind meine Gruppe war in Ulaanbaatar, wir haben Hilfsgüter verteilt und haben evangelisiert und da habe ich wirklich ganz tolle Sachen erlebt, Offenheit erlebt. Also eine Sache, wir sind zu einem Hochhaus gegangen, da sollten wir dann evangelisieren. Und dann sind wir durch die Flure und wir haben unsere Hände an die Türen gelegt und haben gebetet, Herr, zeig uns, wo wir anklopfen sollen, welche Menschen offen sind, denn da lebten ja ganz viele. Und dann haben wir unsere Hände an die Türen gelegt und haben gebetet. Und da war es tatsächlich passiert, dass an manchen Türen unsere Handflächen gekribbelt haben. Und da haben wir dann angeklopft und das waren ärmere Leute. Die ärmeren Leute wohnten unten und je weiter hoch es ging, desto reicher waren die Leute. Oben wohnten die dann in tollen Penthouse-Wohnungen, also da waren richtig reiche Leute mit tollen Teppichen. Und wenn wir gespürt haben, dass die Hände gekribbelt haben, haben wir angeklopft und die Leute waren immer offen. Wir haben zum Teil bei den Ärmeren gefragt, wir hatten so bestimmte Hilfsgüter, ob sie was brauchen könnten. Und das haben wir dann am nächsten Tag gebracht natürlich. Und dann haben wir immer erzählt, wir kommen aus, ja, wir waren damals alle aus Deutschland, wir sind Christen. Und ich kann sagen, die Menschen waren immer offen. Und ich weiß noch, wie wir nach dem ersten Tag, als wir da oben waren, da waren wir oben auf dem Dach und haben Gott gelobt und gepriesen und angebetet. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen. Ihr merkt, wenn ich das jetzt noch erzähle, das war so ein intensives Erlebnis, auch der Gegenwart Gottes. Und dann bin ich nach Hause gekommen, nach Rheine, und danach bin ich in ein Loch gefallen. So, der Alltag in Rheine halt, das christliche Dasein war ganz anders als dieses Wunderbare in der Mongolei mit den anderen Christen, wo wir so intensiv die Gegenwart Gottes gespürt haben und auch vor allen Dingen, wo die Menschen so offen waren. Es gibt ja inzwischen in der Mongolei auch viele Gemeinden. Und da war ich richtig niedergeschlagen und am Boden zerstört. Niedergeschlagenheit kann auch kommen durch Enttäuschung von Menschen oder durch nicht erreichte Ziele. Das kennen bestimmt die Älteren unter uns auf jeden Fall. Oder durch Scheitern in unterschiedlichen Bereichen. Das kann beruflich sein, das kann in der Ehe, in der Beziehung sein. Arbeitslosigkeit, Verlust von Sicherheit und Identität. Auch Verlust eines geliebten Menschen. Ja.
Auch durch Einsamkeit.
Durch Einsamkeit, da komme ich jetzt gerade zu, genau. Durch Verlust eines geliebten Menschen, zum Beispiel im Alter. Und dann Einsamkeit und dann kann man auch in Depression fallen oder kann es auch Niedergeschlagenheit durch Schmerz, den wir erleben, zugefügt durch andere Menschen. Auch ich könnte mir vorstellen, das habe ich persönlich Gott sei Dank nie so erlebt, aber manche Menschen haben auch körperlich durch ihre Krankheiten so schlimme Schmerzen, dass sie einfach dann am Boden zerstört sind. Und wir haben ja auch diese Ausdrücke, wir sagen, jemand ist niedergeschlagen, das heißt, irgendwas hat den runtergebracht, niedergeschlagen. Wir sind am Boden zerstört. Oder im Englischen heißt es, man ist down. Down heißt auch ganz unten. Oder man ist ganz tief unten, sagen auch manche. Ich bin ganz tief unten. Also es sind alles so Begriffe, die auch in unserer Sprache und auch in, ich weiß nur vom Englischen, ausdrücken, dass man einfach da unten ist und denkt, man kann nicht mehr aufstehen. Es kann auch durch ungesunden Lebensstil sein, wenn jemand zu viel arbeitet und keine Erholungsphasen hat, sich nicht gesund ernährt, keine Bewegung hat, dann wissen wir, dann kann jemand auch seelisch erkranken oder niedergeschlagen sein oder so. Das ist auch möglich. Es kann auch geistliche Ursachen haben. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Also wir haben einen Feind, den Jesus hier als Dieb bezeichnet. In Jakobus, glaube ich, steht auch, unser Widersacher, der Teufel, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Also das ist auch eine geistliche Ursache. Oder Epheser 6, Vers 10. dass wir die, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb sollen wir die geistliche Waffenrüstung ergreifen. Und Gott loben und preisen und anbeten. Vielleicht kennen noch manche von euch diesen Ausspruch: Loben zieht nach oben, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Ich finde, das kann man sich ganz gut merken. Und wenn wir jetzt niedergeschlagen sind, ja, ich weiß nicht, bei mir war das damals, als ich aus der Mongolei gekommen bin, so, da war es mir, ich war zwar da, habe ich Gott viel gelobt, aber als ich dann wieder in Rheine war und wo ich alles so geistlich so zäh und schwierig fand und die Leute so wenig offen, da kam ich schnell vom Loben und Danken runter. Da kam ich ins Lamentieren rein. Ja, hier ist alles so schrecklich, da ist alles so toll gewesen, hier ist alles so schrecklich. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mal ein paar Jahre in der Mongolei gelebt hätte, dann hätte ich da auch vieles entdeckt, was nicht für mich zum Loben und zum Danken gewesen wäre. Aber es ist ja manchmal so, auch wenn man an gute Zeiten zurückdenkt, dann erscheint das Gute auf einmal riesengroß und man vergisst das, was vielleicht früher auch nicht so schön war. Und das Jetzt erscheint einem schrecklich. Das ist auch in so einer Situation. Und da ist halt wichtig, dass man Anbetung als Lebensstil hat. Und vom Natürlichen hat man auch keine Lust, in der Bibel zu lesen, Gott zu suchen, Gott anzubeten. Aber es ist wichtig, denke ich, geistliche Disziplin beizubehalten und nicht seinen Gefühlen nachzugehen. Ich habe vor einigen Jahren, war ich noch mal in Strittmatt, da beim Josua-Dienst, die machen so Zurüstewochen, bin ich im Ganzen in meinem Leben dreimal gewesen. Und das letzte Mal, wir hatten da so Kleingruppen und da hat meine Gruppenleiterin zu mir gesagt: Gudrun, praktizierst du denn Anbetung in deinem Leben? Habe ich gedacht, Anbetung, ja, wenn ich mal Lieder singe oder so, aber so richtig einen Lebensstil der Anbetung habe ich nicht. Und dann hat die mir so drei Bücher gegeben von einer Brasilianerin. Und da stand, das erste war Anbetung als Lebensstil. Und da waren so ganz kleine Heftchen und da standen hinten mehrere Seiten, bekennen, wer Jesus Christus ist. Okay, und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, als ich wieder nach Hause kam und habe tatsächlich jeden Morgen für einige Wochen, Monate, jeden Morgen diese Sachen laut gelesen. Ich kann nicht sagen, dass ich da immer ein Herz voll Freude und Anbetung voll hatte. Ich hatte zu der Zeit auch eine schwierige Situation in der Schule. Aber ich habe eisern gesagt, das wird jeden Morgen gelesen und ausgesprochen. Das erforderte auch von mir keine besondere Kraft. Das erforderte einfach nur, dass ich das Buch aufgeschlagen habe und das mehr oder weniger runtergelesen habe. Aber ich kann sagen, das hat geholfen. Ich habe manchmal gedacht, Mensch, okay, bringt zwar nichts, aber du machst das jetzt. Die Brigitte hat das gesagt, du machst das jetzt. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, da ist wirklich eine Veränderung passiert und mir ist auch jetzt das ist vielleicht 2, 3 Jahre her, mir ist auch jetzt richtig aufgegangen, wie wichtig Anbetung ist. Und wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, dann gucke ich manchmal bei YouTube und gehe dann zum Beispiel ins IHOP, International House of Prayer, Kansas City, und klinge mich da bei dieser 24 Stunden Tag- und Nachtanbetung. Und dann habe ich das Gefühl, da bin ich damit drin. Und da merke ich, ja, das ist wirklich eine unheimliche geistliche Stärkung. Sowas. Also es gibt ja heute auch gute, wie YouTube, gute Hilfen zur Anbetung. Wenn ich mich dann immer selber allein hinsetzen sollte, jetzt bete ich mal an, ich glaube, da würde ich lieber dann zum Buch greifen, dass ich müde werde und wieder schlafen kann. Aber es gibt schon da Hilfen. Und wichtig ist einfach, auch wenn man nicht sofort merkt, es bringt was, da dranbleiben. Und ich kann sagen, Gott anbeten, da hat vielleicht auch jeder seine eigene Art und Weise, das hilft wirklich und das holt einen wirklich aus manchem wieder raus. Jetzt ist der Punkt, wie kommt dieser Elia wieder auf die Beine. Und das finde ich auch so schön zu sehen, wie Gott dem Elia begegnet. Also die Elia, erstmal begegnet dem Elia ein Engel, als er gesagt hat, nimm mein Leben hin, Herr, ich bin nicht besser als meine Väter. Das heißt, Elia wollte wirklich sterben. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und er war nämlich in der Wüste. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe da, lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und da hat er weiter geschlafen. Ich glaube, der Elia hatte auch eine Erschöpfungsdepression von diesem Hoch und dann dieser Schock von dem, was die Isabel gesagt hatte. Und dann ist er noch diesen Tagereise weit gelaufen. Davon wäre ich allein schon kaputt, den ganzen Tag laufen und dann noch in der Wüste. Da war der einfach total erschöpft. Und Gott hat ihm ganz praktisch begegnet. Der hat ihm erstmal was durch den Engel zu essen und zu trinken gebracht. Und dann hat der Elia weitergepennt. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, iss auf, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also 40 Tage und 40 Nächte gehen, das ist schon natürlich ein Wunder von Fladenbrot und Krug Wasser. Ich weiß nicht, ob der zwischendurch noch mal Rast gemacht hat und was gegessen hat, aber da hat er schon wirklich Kraft gehabt, die nur von Gott kam. Und dann geht er, sieht da eine Höhle und übernachtet da. Und dann kommt wieder der Engel und sieh, das Wort Gottes geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Das heißt, es könnte auch sein, dass Gott hier direkt gesprochen hat. Was tust du hier, Elia? Und dann schüttet Elia so seinen ganzen Frust, seine ganze Enttäuschung aus und sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Also auch diese Einsamkeit, diese geistliche und menschliche Einsamkeit, die hat Elia hier auch erlebt. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und für mich ist diese Situation Höhle auch so ein Beispiel für Rückzug. Elia sagt, ich allein bin übrig geblieben, aber er ist in dieser Höhle. Aber als Gott kommt und sagt, steh auf, tritt heraus, da ist er auch rausgekommen aus der Höhle. Er hätte ja auch sagen können, ich bleibe jetzt erstmal in der Höhle, für mich gibt es sowieso nichts mehr Gutes oder so. Und komm aus der Höhle, steh auf, das heißt auch oft, komm aus dem Selbstmitleid heraus, komm aus dem Rückzug heraus. Und wir sehen, Elia hat hier lamentiert und geklagt, in meinen Augen auch menschlich total verständlich, aber Gott hat gesagt, komm heraus. Und der Elia musste eine Entscheidung treffen und er musste sich auf Gott ausrichten, anstatt nur um sich selber zu kreisen. Und dann sprach Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Also Elia ist dann hinausgekommen. Und ich finde diese Art, wie Gott ihm begegnet ist, auch so schön. Diese, nicht in diesem Wind, nicht in diesem Erdbeben, sondern ganz zart und verständnisvoll. Und dann ist er rausgekommen und hat sich außerhalb der Höhle hingestellt. Und als Elia das dann gemerkt hat, ich denke durch dieses sanfte Wehen, da wurde sein Herz ganz tief berührt. Da verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und was glaubt ihr, was hat Elia dann geantwortet? Herr, ich bete dich an. Mose hat ja zum Beispiel gesagt, ich bin es nicht wert und so weiter, ich bin zu niedrig. Da hat Elia wieder die alte CD aufgelegt und hat gesagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach Gott der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Meloa, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und wichtig ist, dass Elia aus der Höhle rausgekommen ist, dass er sich vor Gott hingestellt hat, dass er Gott seine Ohren geöffnet hat und hat auch Gott sein Herz geöffnet, obwohl er hat wohl wieder gesagt, warum es ihm so schlecht ging, aber ist schon aufgestanden und hat auf Gott geschaut. Und das ist auch ein Zeichen für seine geistliche Haltung, dass er auf Gott hören wollte. Wenn Gott deine Augen und Ohren, deine Aufmerksamkeit hat, dann kann er zu dir sprechen. Und wenn dein Herz offen ist für ihn, kann er dir dienen, dich heilen und dich wiederherstellen. Und wenn das Leben uns niederschlägt oder zu Boden ringt oder runterzieht, dann ist es wichtig, aufzustehen, sich auf Gottes Wort zu stellen und ihn um Hilfe zu bitten und auf ihn zu hören. Und ganz wichtig finde ich, Gott kann auch durch andere Menschen sprechen, die uns helfen, die uns ermutigen, dass wir rauskommen können aus unserer Höhle. Und Gott segnet den Elia, er begegnet ihm und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Und dann hat Gott noch gesagt: Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Das heißt, es gab noch 7000 Menschen, von denen der Elia gar nichts wusste, die in Israel noch auf Gott vertraut haben. Und Gott gibt dem Elia einen neuen Auftrag. Und interessant ist, wenn wir uns das anschauen, der Auftrag oder die Aufträge, die beziehen sich auf andere Menschen. Er soll einen Menschen zum König salben und über Israel und über Juda, und er soll den Elisa an seiner Stelle zum Propheten salben. Und dieses Salben von Elisa, das war nicht nur Salben und dann wieder weggehen, sondern der Elisa ist dann dem Elia gefolgt und hat einige Jahre von dem gelernt. Und dann, als Elia dann gestorben ist, dann ist der Elisa an seiner Stelle Prophet geworden. Und Gott gibt Elia einen neuen Auftrag, dass er sich um andere kümmern soll. Und das hat er dann auch getan, das können wir dann weiterlesen. Und ich muss jetzt überlegen, einer von den beiden, Elia oder Elisa, ist dann mit feurigen Wagen in den Himmel geholt worden. Ich glaube, das war sogar der Elia. Und war Elia, ne? Also ist nicht gestorben wie andere, sondern Gott hat ihn wirklich in den Himmel, feurigen Wagen. Und das ist auch richtig ermutigend, Denn das heißt, es ist ja ein ganz großes Zeichen von Wertschätzung. Und Gott weiß, dass der Elia zwischendurch auch Erschöpfungsdepressionen hatte. Und trotzdem will er ihn weiter gebrauchen. Und hinterher wird er sogar mit dem Wagen in den Himmel geholt. Also ich kenne keinen, dem das auch noch passiert ist. Aber zu biblischen Zeiten ist es, glaube ich, eher mal vorgekommen. Oder wir wissen nichts davon, dass es vielleicht in China oder irgendwo passiert. Auch bei Menschen, die fest im Glauben stehen und ganz wirklich große Taten für Gott verbracht haben, auch der Elia, der war ja wahnsinnig mutig, gegenüber 400 Priestern hat er den Stand behalten, kann es durch unterschiedliche Auslöser, Umstände passieren, dass sie fallen, das heißt mutlos niedergeschlagen werden und sagen, ich bin ganz allein, ich bin allein übrig geblieben. Keiner ist mehr da, so wie du das auch manchmal empfindest. Ne? Ich bin allein übrig geblieben. Aber Gott ist auch da und gerade in solchen Situationen. Wir lesen das viel in den Psalmen. Gott ist für uns da und er begegnet uns auf eine ganz besondere, intensive und neue Weise. Und ich glaube, das gilt wirklich für jeden, der bereit ist, wieder aufzustehen und sich wieder neu auf Gott auszurichten. Amen. Möchte noch beten.